Willkommen zurück zum Kompendium des Unbehagens mit dem nächsten Video- und Nicht-Videospiel-Spezial.
Du hast mich gerade erschrocken. Ich habe gedacht, du sagst mit dem nächsten Video und ich sitze hier so, was?
Ja, wir machen jetzt Videos.
Ja, Videopodcast ist doch...
Wer bist du nochmal? Erzähl nochmal.
Neue Sache.
Ja, haben die Leute schon vergessen, was so lange ich da...
Ich war ein halbes Jahr oder so nicht da. Norman bin ich. Wahrscheinlich immer noch der häufigste Gast.
Ja, auf jeden Fall mit sehr oben dabei, ja.
Und die anderen sind die beiden Michaels.
Das ist richtig.
Hi.
Ja. Eventuell kennt man unsere Namen noch. Also ich glaube, wenn man seinen Namen vergisst, ist es extrem peinlich, wenn man diesen Podcast hört und sich da denkt, hey, wer ist denn dieser Typ, der irgendwie in jeder Folge dabei ist? Das ist dann irgendwie ein bisschen seltsam.
Also wenn ich alleine aufnehme, vergesse ich ja gerne mal zu sagen, wer ich bin.
Ach so, ja gut. Vielleicht gibt es ja jemanden, der nur deine Einzelfolgen hört und einfach keine Ahnung hat, wer du bist.
Richtig, das könnte gut sein.
Aber, wie der Norman schon angekündigt hat, heute geht es wieder um sowohl Pen and Paper Gedöns als auch Videospiel, also was für eine Art von Rollenspiel auch immer ihr am tollsten findet. Ich weiß, Tabletop ist ja, glaube ich, nochmal so was Separates, theoretisch.
Genau.
Und
oder LARP ging ja auch noch.
Genau, und wie immer, aber damit kennt sich, glaube ich, keiner von uns sonderlich gut aus.
Nee, so gar nicht. Habe ich nie gemacht und reizt mich aber auch nicht.
Ich weiß halt, dass es das gibt. Aber wir reden heute natürlich wie immer bei diesen Spezialfolgen über ein bestimmtes Thema, das wir uns wieder vorher rausgesucht haben. Und jetzt frage ich den Norman, welches Thema ist das denn?
Es geht um innerweltliche Texte, was ein bisschen komplex klingt.
Also diegetische Texte sozusagen.
Und ich dachte, wir reden über die Behandlung von Hämorrhoiden.
Nee. Und auch keine Steinbrüche, die stehen auch noch raus.
Ja, über Steinbrüche können wir noch nicht reden, da müssen wir noch mehr Kamen Rider gucken vorher.
Da bin ich dabei, ich arbeite dran.
Na gut, dann können wir bald drüber reden. Nein, wie du sagst, also in der Spielwelt geschriebene Texte, also alles, was nicht irgendwie diese vierte Wand durchbricht im Sinne von Tutorials oder andere Erklärungen wie zum Werte und sowas, die irgendwie auf einem Zettel erklärt sind und so Kram.
Press the jump button.
Genau. Also genau. Wobei, das kann man ja theoretisch auch innerhalb der Welt machen, das ist ja nicht falsch.
Ich wollte gerade sagen, aber das kann ja ineinander übergehen.
Richtig, aber halt eben Sachen, die explizit in der Spielwelt existieren.
Genau.
Auf welche Art auch immer das jetzt ist.
Genau, ob jetzt Bücher oder Tagebücher oder Lexikonartikel, Datenbankartikel. Es ist ja je nach Spiel und Szenario alles möglich.
Ja, richtig. Und wo du gerade sagst, diese Lexika oder Datenbank-Einträge finde ich immer, das sind so die am häufigsten vorkommen, glaube ich. Also gerade im Bereich Videospiel, dass du halt irgendwie... Du machst halt irgendwas praktisch und dann sagt das Spiel, hier ist ein Eintrag zu der Region, in der du gerade bist oder der Typ, mit dem du gerade redest oder irgendwie sowas in die Richtung. Das gibt's ja sehr, sehr oft dann. Und die sind dann meistens irgendwie kontextualisiert im Sinne von, dass die entweder aus irgendeiner im Spiel existierenden Datenbank sind oder von deiner Figur selbst geschrieben zum Beispiel. Aber das ist, glaube ich, so das, was so am häufigsten auftritt. Also weil es irgendwie auch heutzutage fast jedes Spiel hat.
Und hat ja im Grunde auch zwei Funktionen. Nämlich einerseits Vermittlung von Hintergrundwissen und andererseits einfach die Möglichkeit, nochmal nachzulesen als Spieler.
Das ist immer gut, ja. Was ich öfter mal sehe, ist dieses Ding, wo man sowas praktisch während Zwischensequenzen und Dialogen nachschauen kann, wenn irgendwelche Figuren da drin auftreten, kannst du irgendeine Taste drücken und dann steht da, kriegst du diesen Eintrag zu der Figur, wenn du dich fragst, wer zur Hölle ist das?
Das ist nicht schlecht, ja.
Ja. Gerade wenn man natürlich öfter mal Sachen pausiert, ist das sehr praktisch, weil wenn ich irgendwie nach einem halben Jahr was wieder anfange, weiß ich eventuell nicht mehr alles.
Ja, richtig. Auch wenn eine Person bisher einmal am Rande vorgekommen ist und dann wieder auftritt, ist sie normalerweise aus dem Kopf raus.
Ja. Ich habe eine Frage.
Nur namentlich auftritt.
Ja.
Ich habe eine Frage.
Frag.
Michael, wann hast du das letzte Mal ein Spiel ein halbes Jahr unterbrochen?
Du
bist doch normalerweise schon lange fertig.
Ja, manchmal höre ich auch einfach auf und spiele dann irgendwie zwei Jahre später wieder.
Und du Unity?
Wo hatte ich das zuletzt? Ich weiß es nicht. Aber es ist bestimmt mal passiert. Aber in meinem Verhältnis sind dann halt die 2 Jahre irgendwie 2 Tage oder so. Das läuft das Gleiche hinaus. Das äußert sich nur anders.
Ach so. Sehr gut.
Ja, aber ja. Was in dem, ich sag mal, in dem klassischen Videospiel-Rollenspiel, was ich auch sehr, sehr oft immer dran denke, das hat eigentlich jedes. Du gehst irgendwo hin und es liegt irgendwo ein Buch auf einem Tisch oder auf einem Regal oder so. Ich glaube, es gibt fast kein Rollenspiel, in dem es sowas nicht gibt. Dass Richtig. Du einfach in irgendein Gebäude gehen kannst. Und das heißt jetzt, ich gehe mal davon aus, dass die Figuren das dann einfach mitnehmen, so total unhöflich, ne? Also die könnten sich ja Kopien erstellen oder je nach Spielwelt ein Bild machen oder so. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Figuren das dann einfach mitnehmen, wenn ein Buch irgendwo sehen. Denn es braucht ja keines, sonst wird es ja da nicht rumliegen. Aber normalerweise.
Ich meine, gerade wenn du halt so ein Fantasy-Rollenspiel spielst, da wäre eine Kopie schon ziemlich aufwendig, ne?
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite sind Bücher gerade in den Zeiten, wo das meisten spielt, extrem wertvoll. Die sind handschriftlich geschrieben.
Ja.
Das stimmt, ja. Das zu drucken ist immer ein bisschen schwierig in so bei den meisten Welten, wenn die nicht gerade ein bisschen fortgeschrittener sind.
Und da fragt man sich immer, warum in jedem dritten Bauernhaus ein Buch rumliegt. Oder mehrere.
Ja, das ist ja mittlerweile glücklicherweise schlauer, insofern, dass die dann meistens einfach an irgendwelchen also das über dieses so komplett zufällige Platzieren, das sehe ich gar nicht so oft. Also da liegt dann eher irgendwie Essen oder Geld oder so rum. Ist natürlich auch blöd, aber Bücher liegen meistens in so Spielen tatsächlich an den richtigen Orten mittlerweile. Sei das jetzt in Häusern von bestimmten Leuten oder in der Nähe irgendwelcher Bibliotheken oder andersweitig etwas gebildeteren Orten. Orte für gebildetere, so rum. Die Orte sind nicht schlau. Wobei natürlich, du kannst natürlich auch mit dem Holzhammer lösen und einfach die Sachen irgendwo hinlegen, wo du denkst, dass der Spieler die da findet.
Richtig, wobei man sich da halt wieder nach der innerweltlichen Logik fragt.
Keine.
Ja, die ist dann nicht vorhanden, es sei denn, da hat jemand sein Buch vergessen. Richtig. Also vielleicht gibt es ja in der Spielewelt so einen Typen, der einfach dauernd seine Bücher überall vergisst. Wäre ein bisschen peinlich, aber könnte
der zerstreute Professor das. Der ist die ganze Zeit vor einem unterwegs.
Ja, richtig. Der hat auch zufällig Bücher zu allem.
Richtig. Und schleppt die auch alle mit sich rum.
Ja, jetzt halt nicht mehr. Der verliert die ja dauernd. Aber die Methode von, die wofür waren, dass das irgendwie alles in einer Enzyklopädie oder in irgendwelchen Logbüchern oder so ist, die sind immer so ein bisschen gefährlich, weil du dann, ich finde, das kann so ein bisschen dazu anreizen, dass du dir denkst, ja, die ganze Terminologie und sowas, die kann ja da drinstehen, kann man ja alles nachgucken und so, und dann kannst du irgendwie die Spieler mit möglichst vielen Wörtern zuscheißen, bei denen die keine Ahnung haben, was da eigentlich gerade gesagt wird. Und ja, du kannst ja nachgucken. Also ich sag mal, die Motivation, das nachzugucken, die kommt ja irgendwie eher daher, dass man schon aus welchem Grund auch immer bereits ein Interesse daran hat und nicht, dass das dadurch interessant wird, dass man das nachguckt.
Ja. Es gibt noch eine andere Gefahr, die ich ab und zu mal festgestellt habe, nämlich wenn diese Texte mehr verraten, als man eigentlich wissen kann.
Ja.
Und das ist natürlich außerordentlich schlecht gemacht.
Das stimme ich nicht hundertprozentig zu. Das kommt, finde ich, ein bisschen kommt darauf an, inwiefern das Wissen des Spielers und der Spielfigur getrennt werden sollen.
Gut, das akzeptiere ich, ja.
Ja, also du wirst niemals erraten, was ich jetzt als Beispiel anführe. Dark Souls löst ja praktisch die gesamte Hintergrundhandlung über Texte im Spiel. Die sind nicht direkt, also nicht über Sachen, die man, nicht über Bücher, die man findet, sondern das ist ja dann immer in Beschreibungen von Items oder Rüstung oder sowas. Und das sind natürlich Sachen, die deine Spielfigur, weil du die Handschuhe von irgendeinem Idioten um die Ecke aufhebst, kann die Spielfigur nicht wissen, ne? Das ist klar. Also wird da, also, aber das ist, und die sind auch nicht, die, manchmal haben die so ein bisschen den Anschein, dass die von einem allwissenden Erzähler geschrieben sind und manchmal eher so, in den meisten Fällen eher so im Ton von irgendwelchen Leuten innerhalb der Welt, die die geschrieben haben. Aber da ist halt, ich würde sagen, da ist diese Trennung zwischen die Spielfigur, die eigentlich gar nichts weiß, die geht halt dort durch und kriegt ab und zu was gesagt, ne, von irgendwelchen Leuten, denen man nicht so richtig trauen kann, zu dem Unterschied, dass der, was der Spieler weiß, ist durchaus beabsichtigt, zum Beispiel.
Große Quizfrage, ist das dann überhaupt noch das Thema, über das wir reden?
Weiß ich nicht, ich glaube schon.
Weil es sind ja keine innerweltlichen Texte in dem Fall.
Ich weiß nicht, die sind so geschrieben wie welche, deswegen würde ich sagen, dass...
Ja, auf die Vermittlung
ja, aber das Problem ist doch in dem Moment, wo du einen innerweltlichen Text hast,
ja,
weiß das auch deine Spielfigur. Du kannst keinen innerweltlichen Text haben, den du als Spieler liest, die Spielfigur ja, dann aber nicht weiß.
Richtig.
Das ist rein vom Konzept her unmöglich.
Richtig.
Das stimmt.
Und insofern ist dann die Frage, ob das, was du da jetzt erwähnt hast, was natürlich sehr, sehr gut umgesetzt ist und sehr viel Spaß macht, will ich gar nichts gegen sagen, aber ich frage mich, ob das dann das Thema ist, über das wir heute eigentlich reden wollten.
Da bin ich mich 100% sicher.
Das ist nicht einfach.
Es ist auch schon ein schönes Beispiel,
es geht auf jeden Fall irgendwie da rein, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob es 100%ig das gleiche ist, ja.
Ich würde sagen, das fliegt da irgendwo dazwischen.
Ja.
Denn einerseits ist es jetzt nicht die übliche Spielanweisung, die ja lustigerweise in Dark Souls dann wieder eingebaut ist wie Hinweise, so mit diesen Blutlachen sind es, ne?
Ja.
Wo ich mich da auch frage.
Boden, ja.
Ja, stimmt, da sind es Hinweise auf dem Boden. Sind diese Hinweise auf dem Boden, die sind ja innerweltlich.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Die sind innerhalb der Handlung erklärt, warum die da sind, ja.
Genau, und da sind ja tatsächlich auch diese Tutorial-Sachen mit drin. Wie drücke diesen Knopf, um dies zu tun?
Ja.
Also sind das innerweltliche Texte,
rein
technisch gesehen, während das, was die Handlung erklärt, kein innerweltlicher Text ist, was total bizarr eigentlich ist.
Das ergibt insofern Sinn, dass die Nachrichten alle von irgendwelchen Figuren innerhalb der Welt geschrieben werden. Die existieren halt nicht da, weil irgendwer keinen Bock dazu, die hingesetzt hat. Also natürlich ein Entwickler hat die da hingesetzt, schon klar. Aber die sind ja immer von irgendwelchen Figuren geschrieben.
Aber natürlich. Aber wie gesagt, so Sachen wie drücke Quadrat, um das zu tun, ist ja eigentlich keine innerweltliche Sache, sondern das ist was offensichtlich außerhalb des Spiels für den Spieler geschrieben ist. Ne? Das, was nur im Spiel erscheint. Aber ich finde das super grotesk, wie das in unsere Definition gerade irgendwie so komplett quer geht.
Das hat uns der Miyazaki mal wieder erwischt. Der dritte von denen. Also nicht der tolle Regisseur, nicht der komische.
Ja. Ich finde das aber so lustig gerade, weil das irgendwie so. Was ist das eigentlich?
So. Ja, doch, ich weiß, also klar, die Definition an sich, wie du sagst, ja, das ist was die sowohl die Spielfigur als der Spieler dann lesen, sozusagen. Also vor allen Dingen wichtig, dass halt, okay, der Spieler liest das eventuell nicht, je nachdem, ob der Lust dazu hat. Aber es ist was im Endeffekt die Spielfigur lesen kann, ja. In ihrer Funktion als tatsächliche Spielfigur.
Ja. Während halt das, was dir alles vermittelt, also was tatsächlich relevant ist, was eigentlich auch vielleicht interessant für die Spielfigur wäre, das ja eigentlich nicht bei der Spielfigur ankommt. Ne? Weil das ja eigentlich irgendwie wirkt diese Item-Beschreibungen sind, die im Spiel, also in der Welt im Spiel eigentlich nicht existieren.
Vielleicht kann der ja Dinge so krass berühren, dass er das Wissen aus denen absorbiert.
Ja, der saugt mit seinen Fingern das Wissen aus denen.
Ja, richtig.
Finde ich gut. Ja. Aber ja, ist mir nur gerade aufgefallen, dass das eigentlich ganz schön bizarr ist.
Ja, so, würde ich auf jeden Fall
so sagen. Wenn wir da so reingehen, wie wir das definiert haben. Ich meine, was wir eigentlich dachten, ist ja keine Ahnung, wie bei Deus Ex, was ich eigentlich als das ultimative Beispiel finde, weil da ja alles irgendwie vollgeschissen ist mit irgendwelchen Informationen, die du willst oder nicht willst. Und da ergibt es ja auch Sinn, dass du jetzt keine Bücher klaust, weil Überraschung, da ist alles digital. Und das kannst du vielleicht auch einfach kopieren und dann hast es. Und da finde ich es eigentlich dann fast am besten umgesetzt. Und es passt auch noch, um mal wieder eine alte Folge von uns anzugraben, das passt in das Konzept von Cyberpunk tatsächlich, weil das ja eigentlich per Definition damals so mit sehr viel Informationsüberfluss arbeitet. Ne, wenn du so die typischen Cyberpunk-Bücher liest, die haben ja noch irgendwie so Beschreibung für jeden noch so sinnlosen Gegenstand, einfach nur damit du weißt, was da los ist, was überhaupt nichts mehr mit der Geschichte zu tun hat. Und das macht Deus Ex halt auch.
Ja. Bestimmt.
Also da finde ich, glaube ich, ist es so von allem, was ich kenne, das die beste Umsetzung, weil es am meisten Sinn ergibt. Am logischsten ist, ne, du musst den Computer hacken, um an die Informationen zu kommen. Und dann kopierst du die Daten und kannst es lesen, wann du willst.
Ja.
Und kriegst halt irgendwie Zugriff auf ganz viel Infos und finde ich super.
Ja, gerade das Kopieren ist halt praktisch, wenn du Sci-Fi machst, ne? Oder bei meinetwegen auch kontemporäre Sachen. Einfach dein, ich sag mal, handschriftlich etwas schnell kopieren ist schwierig.
Da ist halt die Frage, wie umfangreich das ist. Vielleicht ist ja auch eine Notiz an der Wand oder so. Aber dann kannst du auch einfach den Zettel in der Hosentasche stecken.
Und du musst doch kein ganzes Theaterstück abschreiben, ne?
Bücher kannst du einfach klauen. Ja. Also wenn deine Figur dieses Buch tatsächlich nimmt, ist das zumindest relativ legitim, finde ich. Also
genau, aber dann ist die Frage, wenn die so wertvoll sind. Genau, wenn die so wertvoll sind, warum wirst du nicht sofort erschlagen?
Wobei in Fantasy-Welten ist das zumindest leichter zu begründen, war das irgendwie, ja, du kannst halt sagen, der Bildungsstand der Leute ist halt generell höher. Die Leute können eher schreiben und lesen als in vergleichbarer Zeit. Wenn, ob das jetzt irgendwie Sinn ergibt oder nicht, ist natürlich was anderes, aber wenn du mir das halt sagst, dann glaube ich dir das.
So ja, klar, das Problem ist halt immer noch die Produktion.
Ja,
ne?
Ja, natürlich.
Genau. Genau, dementsprechend müsstest du sehr schnell erschlagen. Und die Dinger sind ja auch schwer.
Ganz genau.
Also, überleg mal.
Also kannst du Leute immer schlagen, Richard,
ja. Du hast so 50, 60 Bücher dabei.
Ja, das Heilige ist tatsächlich Scheiße. So eine Sache. Und insbesondere, weil die ja zum Teil, also wenn man auch ins irdische Mittelalter schaut, gab es so manche Kodizes, die extrem überformatig waren. Ne? Das hat man heute vielleicht noch, wenn man Atlas in der Hand hat. Aber sonst kommt es ja selten vor, oder ein Bildband. Aber in der Vergangenheit war es gar nicht so selten.
Aber Tragelimit ist ein anderes Thema.
Richtig.
Wobei auch ein lustiges, aber da gibt es halt nicht sonderlich viel zu sagen, glaube ich.
Kommt mal in eine andere Folge.
Ja, bestimmt.
So ein bisschen das Problem, was dieses Hintergrundwissen angeht, was damit vermittelt werden soll, ist, was ich habe, dass man das unterteilen muss in braucht man es oder braucht man es nicht? Mhm. Und man fragt sich natürlich, wenn man es nicht braucht, wer liest es?
Ja.
Leute, die Bock auf die Welt haben.
Glaube ich auch. Das würde ich auch sagen. Also, wenn du Interesse daran hast, dann liest du halt die Sachen. Denn,
ja.
Wieso auch nicht, ne? Du willst ja mehr über Figuren, Welt, was weiß ich nicht erfahren. Und eventuell tust du das dann hier. Deswegen.
Ja, aber ich meine, die Frage ist halt schon berechtigt, weil wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute diese Sachen nicht lesen, weiß ich aus Erfahrung. Ich lese die auch ganz oft nicht oder ich lese sie nur kurz an. Und da musst du halt bei der Produktion des Ganzen oder wenn du halt als Spielleiter von so einem Pen and Paper da bist, musst du dir, also gerade als Spielleiter von einem Pen and Paper, kann das sehr, sehr schnell, sehr, sehr umfangreich werden, was du da machen musst.
Ja.
Wenn du deine Textstücke mehr als irgendwie 3 Zeilen lang haben willst.
Ja.
Genau, das ist vielleicht noch ein anderes Thema, da kommen wir gleich nochmal zu. Das finde ich auch ziemlich
wichtig. Genau, aber bei der Videospielproduktion, klar, da kannst du halt irgendeine arme Wurst absetzen, die nur diese Texte schreibt.
Richtig, aber niemand braucht 3 Theaterstücke und 20 Legenden und ich weiß nicht was im Buch. Also braucht man schon, aber insbesondere, wenn es sich sehr, sehr schwierig liest, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass sich die Leute das wirklich antun oder zumindest ein relevanter Prozentsatz. Natürlich ist es vollkommen legitim, das einzubauen, das ist eine schöne Sache. Aber wenn man ein Buch einsammelt und einfach hofft, jetzt irgendwie ein Ausschnitt irgendwie in den Hintergrund zu bekommen, was ist ein Vampir, brauchst du nur diese Information und musst nicht 10 Seiten Theaterstück Dracula lesen.
Wäre natürlich auch gut, dann weißt du vielleicht, wie man sie besiegt.
Möglich,
ja. Er hat das ja da geschrieben. Aber ja, natürlich, das ergibt schon Sinn. Also,
aber dann ist ja auch wieder die andere Frage, willst du es ein bisschen realistisch halten und gibst vielleicht ein bisschen zu viel Information oder du beschränkst es auf total Videogamey und sagst dann, das Buch über Vampire hat genau die eine Information, die du fürs Spiel brauchst.
Und das ist wieder langweilig.
Willst du halt erstens ein bisschen realistischer halten oder aber dem Spieler auch ein bisschen fordern im Sinne von, du musst auch ein bisschen lesen und minimal denken, um das hinzukriegen. Aber dann sind wieder halt Leute, die es nicht lesen, die dann sagen, das ist viel zu schwer, ich krieg die Infos nicht, ich weiß gar nicht, was hier los ist.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein großer Unterschied zwischen Videospiel und Pen and Paper hier. Im Pen and Paper ist es deutlich verlockender und normaler, auch mal einen längeren Text zu lesen. Im Videospiel willst du vorankommen. Im Pen and Paper willst du dich damit beschäftigen. Oder zumindest ist das meine Erfahrung.
Also ich glaube...
Ich glaube, es kommt... Also, dass diese Art von längeren Texten lesen, die hast du in Videospielen halt eher in CRPGs, die sowieso auf Pen and Paper beruhen.
Ja.
Also... Das ergibt dann schon Sinn. Also längere Texte lesen, das tust du meistens, wenn du gerade nichts zu tun hast und irgendwas und beschäftigt werden willst im Spiel. Wenn du tatsächlich, aber zum eigentlichen Vorankommen, wie du sagst, ist das dann meistens im Genre eingebunden statt, also dann ist das praktisch das, wofür du da reingehst, so von Anfang an, dann hat das schon was damit zu tun, mit dem, was du einspielst, aber in den meisten Genres ergibt das keinen Sinn, einen längeren Text zu haben im Videospiel, den du brauchst, um voranzukommen.
Ja, und im Pen and Paper finde ich das ein großes Rätsel, wenn du sagst, längerer Text. Was ist ein längerer Text, Norman?
Ich würde sagen, ab einer DIN A4-Seite in einer halbwegs vernünftigen Schrift.
Okay, so eine DIN A4-Seite. Da ist nämlich wieder die Frage, wann bringe ich das unter? Soll das dann auch nur der Spieler wissen, der das Ding liest? Oder sollen das gleich alle wissen? Denn du hast da auf jeden Fall schon mal eine gewisse Unterbrechung im Spielfluss. Ne? Und dann ist die Frage, vielleicht hast du es vom Timing her gerade richtig, dass du dann dem Spieler sagen kannst, hey, du hast dieses Ding gefunden, jetzt ist hier irgendwie gerade Pause und wir machen auch eine Pause vor unserem Spiel. Ich gebe dir einfach den Zettel mit, bis zum nächsten Mal liest du den. So, das wäre meines Erachtens, glaube ich, fast das Beste, außer du hast halt was der Spieler dann sowieso seinen Mitspielern alles im Detail komplett mitteilen muss. Dann kannst du auch sagen, hey, du liest da jetzt eine Seite vor. Und das kann auch wieder für manche Leute, die das dann vielleicht nicht so gut können oder wollen, auch unangenehm werden. Also da muss man halt gucken, wie man das am besten einbaut, dass es nicht langweilig wird und dass es für niemanden irgendwie unangenehm wird.
Richtig.
Ja, längere Texte während Pen and Paper spielen, lesen ist auch mal so ein bisschen... Also meiner Erfahrung nach kann das relativ nervig sein, gerade wenn die Leute unterschiedliche Lesegeschwindigkeiten haben und so, dann sitzt da am besten eine Person und langweilt sich schon, andere Person ist irgendwie noch am zweiten Absatz von 4 oder so. Wie gesagt, längere Texte, die tatsächlich die separat gelesen werden, finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, meine Erfahrung ist tatsächlich am besten, wenn man den Text dann alle ausgibt. Also kommt natürlich auf die Situation an, ne? Aber wenn es am Ende alle erfahren sollen, kann man den Text dann alle ausgeben und einer liest es laut. Lesen nämlich automatisch alle in einer ähnlichen Geschwindigkeit mit und nehmen gleichzeitig noch mal mehr Informationen mit. Denn die Person, die vorliest, nimmt meistens weniger Informationen raus als die zuhören. Und wenn man zuhört und gleichzeitig mitliest, hat man diese doppelte Möglichkeit der Informationsaufnahme.
Ja.
Klar. Ne, aber dann lässt er am besten wen lesen, der gut lesen kann.
Genau. Bisher war das mein Problem meistens so, dass die es nicht wollten, da war es klar und die hat man außen vor gelassen und der Rest mal der.
Ja, ich meine, kannst du ja auch fragen, so wer hat gerade Bock, was vorzulesen?
Ja, genau.
Ist ja total legitim. Aber da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ne? Also, keine Ahnung, nicht, dass dann irgendwie bestehst, deine Figur hat das jetzt gefunden, du musst das jetzt vorlesen und hast einen Legastheniker, der kaum lesen kann.
Ja, das ist ungünstig, richtig.
Ja.
Meine Figur gibt dir das hier, so viel Spaß damit.
Ja. Interessant ist es dann allerdings, wenn der Text natürlich auch in einer Sprache und oder Schrift geschrieben ist, die einzelne Figuren nicht lesen können.
Ja. Das ist natürlich dann auch witzig. Ne, dann ist halt die Frage, lässt du das übersetzen von einem oder du könntest es natürlich auch so machen, du kannst es in einer Sprache machen, die nur eine Figur beschränken kann und dann hast du da, keine Ahnung, ein paar Worte, die man versteht und dann zwischendrin nur Kauderwelsch.
Richtig. Und das bringt gutes Rollenspielpotenzial mit. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, wenn nur eine Person oder eine Figur in der Gruppe das kann, aber eine ganz eigene Agenda verfolgt, kann die natürlich auch nur Teile der Information weitergeben, wenn sie will.
Ja. Na, aber dann muss halt der Spieler auf jeden Fall das erstmal alleine lesen.
Richtig.
Und sich dann Gedanken machen, was er mitteilen möchte und was nicht.
Richtig. Wobei das, was du gebracht hast mit der nur teilweise verständlichen Sprache sozusagen, halte ich es trotzdem für sinnvoll, sämtliche Spieler zusammenzusetzen und dieses Rätsel zu lösen. Da steht dann Logik dem Miteinander entgegen. Und ich glaube, dieses Miteinander ist in dem Fall relevanter.
Nee, aber da kannst du es ja auch so machen. Du gibst dann dem einen, der diese Sprache ein bisschen kann, einen Zettel mit ein paar Informationsfetzen. Und dann können sie das ja zusammen diskutieren.
Genau,
das kann,
genau.
Wie man das normal auch machen würde. Dann sagst du deinen Leuten, hey, ich verstehe das und das. Was machen wir da draus?
Genau.
Ne? Also das ist ja durchaus möglich. Und da kann man, glaube ich, lustige Sachen mit tun. Also,
auf jeden Fall, ja.
Aber das ist da alles die Frage, was schreibe ich auf den Zettel? Was für Informationen gebe ich dahin? Kriegen das alle Spieler gleichzeitig oder kriegt das erstmal einer und der kann dann gegebenenfalls seine Agenda ausspielen, wobei das dann natürlich auch schon wieder so ein Ding ist. Wollen die anderen schon wissen, der hat wahrscheinlich eine Agenda. Dann müsstest du halt in dem Abenteuer am besten oder mit der Gruppe konsequent immer nur der Figur, die irgendwie den Zettel gerade findet oder das Buch gerade findet, die Infos geben und der muss entscheiden, was er da teilt und was nicht.
Richtig.
Ne, also da müsstest du ja dann schon von Anfang an festhaben, ob die Leute so ein bisschen ihr eigenes Ding machen oder nicht. Und da ist ja auch wieder die Frage, wissen das die Spieler, ist das dasselbe Wissen, was die Figuren haben?
Ne? Und ist natürlich auch eine Sache, die ganz stark davon abhängt, welche Spieler man hat und welche Figuren man hat. Und auf welches System das hat, ob es überhaupt funktioniert. Wenn man ein System spielt oder ein Spiel, je nachdem, wo es nur darum geht, ich gehe in Dungeon X und prügel die Monster tot. Ja, Gott. Das ist eine andere Geschichte, als wenn du irgendwelche Science-Fiction-politischen Thriller spielst.
Ja.
Denn da kannst du viel mehr machen, was so Rollenspiele die Richtung angeht.
Klar. Also ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwas mit Politik oder was machst, da weißt dann sowieso von Anfang an, okay, da wird jeder so ein bisschen sein eigenes Ding machen wollen, was den anderen vielleicht nicht ganz klar ist. Und da ist ja das Spiel dann schon so angelegt und das wissen alle von Anfang an. Da sagst du auch gleich, hey, ich gebe die Bücher dann immer nur an die eine Person raus, die das gefunden hat und der oder die kann sich überlegen, inwiefern diese Informationen geteilt werden, ob das wahrheitsgemäß geteilt wird.
Genau. Ja. Und es ist auch eine Sache, wo man ziemlich stark zwischen Spieler- und Figurenwissen unterscheiden muss.
Ja, wirklich. In so einem Fall fände ich es dann tatsächlich am besten, wenn du es so regelst, dass Spieler- und Figurenwissen tatsächlich identisch ist.
Ja, aber ich meine vielmehr in dem Fall Spieler wissen, dass die anderen wissen, Spieler A hat gerade Informationen bekommen. Er könnte weniger weitergeben.
Ja, gut. Ja, gut, gut. Das, ja. Das ist natürlich ein anderes Ding, ja. Ne, da musst du aufpassen, klar.
Aber wenn man halt damit einverstanden ist, dass Spieler A ein Buch gefunden hat, und die anderen Figuren es nicht mitbekommen haben, die Spieler aber einfach so spielen, als wüssten sie es nicht, weil es ja schlicht der Fall ist, dass die Figuren es nicht wissen, dann geht das wieder problemlos.
Ja klar, dann müssen aber die Spieler halt ein bisschen vernünftig spielen. Ne? Also, ja.
Richtig.
Ne. Ja, ja, im Videospiel hast du so Probleme nicht.
Selten.
Also besonders heutzutage nicht, wo Multiplayer in der Regel nicht mehr am selben Bildschirm stattfindet.
Aber da kannst du das, ja, da kannst du das mit dem Wissen, dass nur einzelne Leute haben, eigentlich relativ einfach machen. Ja,
richtig, das ist kein Thema.
Wird halt nur dem einen angezeigt.
Na, ich meine, wenn du mal überlegst, damals so Multiplayer, First-Person-Shooter.
Ja, nicht auf meinem Bildschirm gucken.
Ja.
Ja. Der hat auf meinen Bildschirm geguckt.
Ja, das war ja komplett witzlos. Kannst ja nicht gegeneinander spielen, ist ja unmöglich. Ne? Also.
Trotzdem war es die Zeit, in der sich das verbreitet hat, ne?
Natürlich, natürlich, aber eigentlich totaler Unsinn. Ne? Guckst die ganze Zeit, was macht der andere Spieler? Ich meine, du schaust ja jeden auf denselben Bildschirm.
Musst dann den Bildschirm so teilen mit Pappe oder sowas. Ja, und genau. Dann müssen die Leute sich alle bestimmt aussehen. Manche, zwei werden halt an die Decke gehangen.
Und zwei liegen auf dem Boden.
Genau. Dann ergibt das Sinn. Ja.
Oder die müssen auf den Schultern der anderen sitzen.
Ja. Ja, schwierig, aber das ist heutzutage ja kein Thema mehr. Also ist ja eher jetzt online an verschiedenen Computern oder Konsolen oder was. Jeder hat seinen eigenen Bildschirm. Man ist wahrscheinlich nicht mehr im selben Raum, was sehr schade ist bei vielen Spielen, aber für sowas tatsächlich sehr vorteilhaft.
Ja.
Ja.
Was so noch das Thema Hintergrundwissen angeht. Achso, du hast noch was?
Ja, nee, ich wollte gerade fragen, wo wir jetzt weitermachen. Das Hintergrundwissen, bitte.
Was ich in letzter Zeit viel im Star Wars Pen and Paper gemacht habe, ist, dass ich über Nachrichten, die geguckt werden sozusagen, vermittelt habe, was parallel passiert so in der Welt.
Ja.
Und das hat im Grunde dann verschiedene Auswirkungen, denn einerseits sind es so Dinge, die einfach passieren, ob das jetzt mit der Handlung oder für die Handlung relevant ist oder nicht. Dann sehen die Spieler gleichzeitig, dass das, was die Helden tun, Auswirkungen hat auf den gesamten Hintergrund. Es kann Hinweise auf die Zukunft geben. Oder theoretisch, und das ist auch schon passiert, ist es so, dass die Spieler sogar in gewisser Weise die Nachrichten manipulieren können sozusagen. Und das ist wirklich spannend. Mhm. Also es braucht ein bisschen Aufwand natürlich als Spielleiter, weil man das jeweils vorbereiten muss. Und je nachdem, was im Spiel passiert, müssen die Texte dann auch immer angepasst werden. Beispiel ist eigentlich vorgesehen, dass die Spieler eine Schlacht so lenken, dass sie gewonnen wird, aber das geht so in die Hose, dass sie verlieren, muss man den ganzen Text natürlich nochmal neu schreiben. Und der wird dann natürlich auch wieder, also sowohl der Text als auch die Schlacht wird dann natürlich Auswirkungen auf die Zukunft haben. Aber das ist tatsächlich ein System, was, glaube ich, oder empfinde ich selber so, ziemlich praktisch und gleichzeitig motivierend ist.
Ja, ich meine, gerade bei so Sci-Fi-Kram kannst du das halt gut machen.
Genau.
Ne, wenn du jetzt in die Fantasy-Welt gehst, naja.
Ist so eine Zeitung unsinnig, ne? Klar.
Ja, ich meine, du kannst halt so Aushänge machen.
Richtig, klar.
Ja. Aber da ist auch wieder schwer, irgendwie Einfluss zu nehmen oder was auch immer. Ne?
Genau. Aber je nach System geht das ganz gut, finde ich zumindest. Und wie gesagt, das sind so die Argumente, die für mich mal dafür gesprochen haben, es zu machen.
Ja. Ne, ich meine, klar, wenn du sowas machst und am besten die Spieler noch irgendwie Einfluss nehmen können, ist natürlich umso besser. Also da kannst du viel schönen Unfug treiben. Aber ja, es ist halt schwierig, wie das zum Beispiel in einem Videospiel umsetzen wollen würdest, dass man da Einfluss nehmen kann.
Richtig, das stimmt. Ja. Wenn, dann ist es ja normalerweise einfach vorgegeben.
Genau, und dann gibt es halt verschiedene Variationen, je nachdem, wie du dich im Spiel verhalten hast, dann kommt halt Variante A oder B.
Genau.
Ja. Ja.
Wozu diese Nachrichten sonst dienen, ist so ein bisschen Spekulation im Grunde. Was passiert eigentlich gerade? Was ziehen wir daraus? Was wird in der Zukunft sein? Und auch das finde ich tatsächlich ganz spannend, gerade mit politischem Hintergrund. Wenn in den Nachrichten spekuliert wird oder im Kommentar oder wie auch immer, weiß ich nicht, Politiker A versucht, neuer Außenminister zu werden und legt sich da gerade ins Zeug für, wird er das, kann er das, dann kann das ja für die Spieler wieder bedeuten, oh, haben wir demnächst einen neuen Vorgesetzten oder wirken wir dem entgegen und so weiter und so weiter.
Ja, klar, da kann man schon ganz gut was machen. Also gerade wenn da halt, keine Ahnung, also da würde sich dann tatsächlich irgendwie anbieten, wenn da halt so Regierung hast oder König oder was, ne, wenn in Nachricht kommt, oh, der König ist todkrank, dann mach dich bereit, der Nächste kommt bald.
No. Ja, richtig.
Wird der Nächste gewählt.
Ja. Hey, Wahlmonarchien gab es in der Vergangenheit auch.
Ja, ist ja nicht illegitim, das in deiner Fantasy-Welt irgendwie zu erklären, irgendwie, das geht ja.
Es gibt ja Leute, die da Probleme mit haben, weil das so nicht in der Menschheitsgeschichte war. Und weil ja Fantasy heißt, das muss sein wie im Mittelalter.
Ja, okay. Wobei es Wahlmonarchien auch im Mittelalter gab.
Wollte ich sagen, in den meisten Fällen ist es dann ja auch, dass ein etwas nicht unbedingt idealisiertes, aber eher fantastisches Bild des Mittelalters, auf das die Leute sich beziehen, wenn sie von Realismus reden.
Richtig, wobei natürlich, Mittelalter muss ich vielleicht zurückziehen, das weiß ich nicht, aber in der frühen Neuzeit.
Ja, aber ich muss mir aber bei sowas immer denken, so, natürlich gab es das nicht, und also, was heißt natürlich gab es nicht, aber natürlich muss es nicht genauso sein, denn es nennt sich Fantasy.
Ja.
Ja, das Wort heißt irgendwas, ja.
Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Also da kann man da durchaus eigene Dinge entwickeln, solange sie, und das ist wieder so mein Punkt, in die Welt passen.
Ja, ich meine, wenn du mir erklären kannst, warum die einen demokratisch gewählten König haben, von mir aus.
Richtig. Sehe ich genauso. Ja.
Warum nicht? Aber ja, Menschen sind komisch. Ja. Ich glaube, warum Fantasy nicht fantastisch sein darf, ist, glaube ich, noch was anderes.
Genau, das passt vielleicht auch nicht
eine
ganz
eigene Folge in diese, wert.
Ja, das passt auch gar nicht so sehr in diese Spezialfolgen. Das ist eher so ein allgemeines Thema.
Ja, aber es ist, endet ja doch dann wieder in Spielen quasi.
Richtig, wobei du auch Literatur durchaus anführen kannst, ne?
Richtig, richtig. Aber da beziehen ja die meisten Leute gerade im Pen and Paper ihre Ideen her.
Das stimmt.
Na, also insofern finde ich das jetzt nicht so verkehrt, denn irgendwo muss das ja herkommen und du hast ja so diese ganz klassischen Fantasy-Welten. Aber schweifen wir ab. Zurück zu den Texten. Was ich vielleicht mal noch ganz witzig fände, wären Fantasy-Bücher im Fantasy-Spiel.
Ach so, also ich glaube, das hast du öfter mal in Form von Märchen oder sowas, weil das halt relativ leicht einzubauen ist. Denn Märchen kannst du relativ kurz machen, kannst du meinetwegen, einen Paragraph reicht der teilweise schon, dass du mir erklären kannst, ja, das ist halt so eine Erzählung, die es so hier gibt. Aber so tatsächliche Fantasy-Bücher, also so komplette, da müsst du halt relativ viel schreiben, ne? Ich weiß nicht, ob das so.
Ja, aber so, ich meine, so Märchen und so Kram, das trifft's ja schon ganz gut, aber meistens, was ich so gesehen habe, ist, dann hast du irgendwie halt die Legende vom, keine Ahnung, der Hexe im Wald.
Ja.
Und dann kommt aber auch tatsächlich die Hexe im Wald oder irgendwas, was dann als Hexe im Wald interpretiert wurde. Und ich fänd's ganz lustig, wenn du einfach nur so zum Weltenaufbau quasi erklärt kriegst, wie die Menschen in der Welt sich quasi eine andere fantastische Welt vorstellen.
Das ist eine Welt ohne Magie, wo die Leute von Montag bis Freitag arbeiten müssen für 9 oder 10 Stunden und dafür kriegen sie dann ganz wenig Geld.
Das wäre faul, aber schon ganz witzig. aber das ist so ein bisschen wie, wie in Sci-Fi-Musik zu haben, die eigentlich dann doch wieder nur Klassik ist.
Ja,
ja, ne? Ja, die entwickeln sich wieder zurück, die hören auf, Musik, neue Musik zu machen. Irgendwann denken sich die Leute so, jetzt alles geschrieben, jetzt hören wir auf.
Genau. Ne, das ist ja auch immer so schade. So, warum gibt es in Sci-Fi, gerade in Filmen halt, warum gibt es da keine Musik? Keine moderne. Ne?
Ja, vor allem, das also, wäre ja eigentlich so der Punkt, wo du das, was ich immer dieses Progressive nennen, perfekt einbauen könntest. Mhm. Einfach mal irgendwas abgedrehtes Neues.
Ist ja selten Progressive. Ja, wirklich, das ist ja selten Progressive, genauso richtig. Wie Fantasy halt selten Fantastisches.
Richtig, dabei würde sich das ja gerade
da fantasievoll. Mhm. Ja. Ne, aber das wäre halt sowas, was ich super spannend finde, wo man sich so richtig gut austoben könnte. Also mit so komplett Gaga-Wahnsinn.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Ja. Das Problem ist, dann brauchst du halt auch Leute, die das schreiben können.
Richtig. Und da brauchst du halt dann wahrscheinlich wieder mehr kreatives Potenzial, als überhaupt in die Entwicklung deines Spiels eingegangen ist. Aber ich fände es super, wenn es einer probiert zumindest.
Also Disco Elysium hatte ja beispielsweise so Ansätze, ne?
Ja.
Mhm. Wenn ich an diese, also es gab ja sehr, sehr viel Hintergrund mit dem ganzen Sozialisten, Kommunisten-Kram, aber es gab eben auch so ein bisschen diese, was wir jetzt hatten mit diesen, was waren das, diese komischen, diese Kerle, Leute, die meinten, hier diese Insekten und so weiter existieren. Wie heißt denn das? Pseudo-Zoologen, nee, Quatsch. Ich komme nicht auf den Namen.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Auf jeden Fall.
Einfach mit diese Leute, die meinen, dass die Insekten existieren.
Ja, obwohl das natürlich totaler Unsinn ist. Diese Kryptozoologen.
Ach, das meinst du? Ich dachte, du meinst generell Insekten. Die große Verschwörung, es gibt überhaupt keine Insekten.
Ja,
dachte,
das dauert auf der Erde 150 Jahre, dann ist es so.
Ich dachte, Vögel wären die Tiere, die von der Regierung gebaut sind.
Nee, die Kryptozoologie. Und die zumindest ist ja auch in Disco Elysium da präsent. Und das finde ich ganz witzig gemacht. Auf der anderen Seite war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass diese Viecher am Ende doch existieren.
Ja, dann ist es ja keine Kryptozoologie mehr.
Das
dann
dachte ich mir halt auch.
Einfach nur noch richtig. Und das ist ja genau das Gleiche, was ich gerade meinte mit der Legende von der Hexe im Wald.
Ja, genau, die
kommt. So. Da wird das ja nur benutzt, um halt irgendwie schon mal was anzuteasen quasi.
Ja, ne? Ich habe das tatsächlich
dass du
mal...
Weißt, ah, das kommt.
Ja, ich habe das tatsächlich kommt. Als Spielleiter mal ein bisschen anders gemacht. Ich habe auch so eine Legende erzählt. Die wurde aber erst 3 Abenteuer später relevant. Und das hat tatsächlich relativ gut funktioniert.
Ja.
Also das kann ich euch durchaus empfehlen, wenn ihr spielleitet, dass ihr das einfach mal ausprobiert und ob sich die Spieler dann noch erinnern.
Mhm.
Wenn nicht, ist halt doof.
dann hat es nicht viel gebracht, aber immerhin wird es dann auch nicht schlimm gewesen sein, gehe ich mal von aus. Also es sei denn, du hast den da 2 Stunden lang die Ohren abgelabert, dann ist natürlich blöd. Aber das wäre, glaube ich, in jedem Kontext blöd.
Ja, aber ich meine, da ist dann halt nur, wie gesagt, da musst du halt vorbereiten, wie Sau.
Genau. Ne? Und du musst auch wissen, dass du in 3 Jahren in Anführungszeichen spielen wirst.
Ja.
Ja. Ne? Oder du machst es einfach so, du weißt, hey, ich baue das heute ein und da greife ich dann irgendwann, wenn ich das nächste Abenteuer schreibe, drauf zurück.
Richtig.
Ne? Also kannst du ja auch machen. So, es war schon immer so geplant. Ja. Ne? Ist ja immer so dieses, so wie bei Lost, ne? Tust du, als hättest du alles schon geplant und schmeißt schon mal Sachen rein, was vielleicht eines Tages relevant wird und dann, denkst du dir irgendeinen Blödsinn aus.
Ja.
Dass das doch irgendwie passt.
Es geht halt auch so ein bisschen anders, wenn du dir einfach Sachen rauspickst, wo du das nie geplant hast, aber dann nicht so tust, als ob das immer geplant gewesen wäre, sondern sie einfach weiterentwickelst.
Ja, klar.
Und einfach dazu stehst, hey, ich habe da mir gerade eine Sache rausgepickt und hatte eine coole Idee dazu.
Ja, das ist mehr so Wrestling-Geschichten erzählen.
Davon kann ich jetzt nichts, dazu kann ich jetzt nichts sagen.
Ja, da ist ganz viel, wo sie dann irgendwie jetzt einen Kampf im Sinn haben und denken, oh, die beiden, die hatten irgendwann schon mal was miteinander, da irgendwie lass uns das mal aufgreifen. So ungefähr.
Ja, also die meisten Autoren, die über sowas reden, die sagen das ja gerne. Die meinen so, ja, die geplant wird ja größtenteils nur so das ganz Grobe und alles andere. Das ist dann so, man schreibt dann generell ja so, dass es eher irgendwo, dass es so ein bisschen offener ist. Und wenn das dann passt, dann ist es halt schön.
Ja.
Ja, also der Grundgedanke ist dabei halt, dass du, also das ist halt schon wichtig, dass du das angehst in dem Wissen, dass das irgendwann mal jemand wieder weitermachen kann und dass du halt so schreibst, dass das, also dass du absichtlich so schreibst, ja.
Muss ja, aber klar, tatsächlich nicht mal passieren. Also du kannst ja, ja auch davon ausgehen, dass Figur bla fällt in den Bach durch Zufall, blöde Probe, und drei Abenteuer später gehst du da nochmal sozusagen mit dem Kopf zurück, dir fällt auf, hey, der ist in den Bach gefallen, der war verwunschen und seitdem ist das und das, das ist ihm nie aufgefallen, aber dem Abenteuer wird das auf irgendeine Weise relevant.
Ja, ja klar, das kannst du mal auch machen. Ja. Das geht schon. Na, ich meine, es ist ja dann auch clever genug, ich meine. Solange du noch im Sinn hast, ah, das ist damals passiert, macht man sich am besten auch Notizen.
Genau.
Ne? Dann ist das ja gut. Dann kannst du das ja immer mal wieder einstreuen. Du kannst ja auch deine Geschichte, die du geplant hast, ein bisschen anpassen. Kannst dir auch bewusst dann wieder an Orte lenken, wo sie schon mal waren, weil du dich erinnerst, dass da irgendwie was passiert ist. Ne, das ist ja alles durchaus möglich.
Wir entfernen uns, glaube ich, gerade so ein bisschen vom Thema, ne?
Ja, durchaus, aber das ging ja damit los, dass ich gerne so Sachen wollte, die eben vielleicht auch ein bisschen einfach die Welt erklären, indem sie Sachen machen, die vielleicht nicht für das eigentliche Spiel relevant sind. Und was haltet ihr denn von solchen Dingen, die nur die Welt erweitern und dir mehr Eindrücke geben? Halt der sinnlose Cyberpunk-Informationsüberfluss.
Den finde ich gut, wenn ich die Spielwelt mag und das lesen will. Und den finde ich scheiße, wenn die Spielwelt scheiße ist.
Genau, aber das ist wieder so ein Problem, was wir am Anfang hatten. Ne? Genau.
Ja. Aber das kannst du ja dann ignorieren, wenn du es nicht willst.
Richtig. Das ist richtig. Das ist die Frage. Kann ich das ignorieren? Ist immer der Punkt. Oder muss ich da irgendwas nachlesen, weil sonst die Handlung irgendwie keinen Sinn ergibt?
Nee, wie gesagt, das ist ja nur Bonus. Laut meiner Definition ist das so einfach nur Bonus.
Da gibt's ja eigentlich nichts viel falsch dran auszusetzen. Alles, was ich irgendwie ignorieren kann, ist halt die Frage, muss es da sein oder nicht? Das ist eine komplett andere Frage. Aber in dem Moment, in dem ich es komplett ignorieren kann, kann es mir halt auch egal sein. Also, kannst natürlich dann sagen, ja, die hätten ihr Geld für irgendwas anderes ausgeben sollen, aber die machen das ja auch da. Also, irgendwen interessiert es ja durchaus. Wenn es mich nicht stört, ist okay.
Ja, und das kannst du dann eben für genau diese Sachen nutzen, dass du dann eben sagen kannst, hey, im nächsten Spiel, falls eins kommt, greifen wir dieses Element wieder auf. Richtig. Und sagen, hey, ihr hattet die Chance das schon mal, ne? Und jetzt machen wir da mehr mit.
Richtig.
Das ist eigentlich ganz cool.
Ja, grundsätzlich ist es auf jeden Fall gut. Und was mir gerade spontan kam, ist, dass man solche Texte sogar in gewisser Weise für für die Übermittlung einer Atmosphäre, einer gegenwärtigen Atmosphäre irgendwie nutzen kann. Beispielsweise, dass die Helden, wir haben selber mal gespielt, Schüler einer Magierakademie sind. Ja. Und die müssen als Hausaufgabe einen wichtigen Text lesen, sozusagen, und der ist super kryptisch und kompliziert. Und man hat einfach eine Seite wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Kauderwelsch.
Ja.
Es ist einerseits Hintergrundwissen und passt in die Welt und so weiter, vermittelt aber auch gleichzeitig Wissen über die Welt für die Spieler und schafft noch Rollenspielpotenzial, dass man sich zusammensetzt und diesen Text entschlüsselt sozusagen.
Ja. Auf jeden Fall. Also da kannst du halt auch, wenn du halt auch einfach nur so ein bisschen auch in dem Fall halt speziell dieses Bewusstsein für, ich bin in der Schule tatsächlich.
Genau.
Ich muss mich mit Wissen auseinandersetzen, das ich erstmal nicht verstehe.
Ganz genau. Und das mich auch irgendwie nicht interessiert. Genau. Aber dass es einfach doch relevant ist.
Genau. Und da kannst du natürlich dann ganz viel auch Atmosphäre schaffen und so weiter. Natürlich hier mit deinen Nachrichten geht ja in eine ähnliche Richtung. Das ist ja nichts, was du unbedingt auch brauchst. Das kann ja auch einfach nur sein, so, was ist gerade für eine Stimmung in der Welt?
Richtig.
Oder, ne, ist diese Welt von irgendwas geplagt? Ist gerade die AfD am stärker werden oder so?
Oder steigen die Goldpreise?
Genau, oder ist gerade alles in Butter?
Genau.
Sind die Leute zufrieden? Ja, gibt es gerade irgendwie Massenhinrichtung oder irgendwas? Und das kannst du ja dann auch wieder ins Spiel integrieren.
Ja. Richtig.
Einfach wie zum Beispiel Leute auf deine Spieler reagieren, kannst du da prima mit kommunizieren. Ja. Wenn du jetzt sagst, ja, Goldpreise steigen und du hast zufällig Gold, da weißt du, hey, ich könnte mir es mehr einkaufen. Oder aber vielleicht sind auch irgendwelche Banditen hinter mir her.
Ganz genau, ja.
Ne? Also da kann man schon viel mit kommunizieren. Oder wie ist vielleicht gerade irgendwie eine Mörderbande unterwegs und die sehen vielleicht gerade so ein bisschen aus wie du oder haben eine ähnliche Besetzung wie deine Gruppe. Und dann weißt du, oh, wenn wir jetzt ins nächste Dorf kommen, die sind vielleicht ein bisschen misstrauisch.
Ja, richtig.
Ne? Und da kannst du jetzt viel, was jetzt nicht unbedingt mit dem Spiel so direkt zu tun hat, aber wir so ein bisschen Atmosphäre schaffen, ein bisschen Kontext schaffen, ein bisschen vielleicht die Spieler animieren, auf eine bestimmte Weise vorzugehen und so weiter.
Ja, ganz genau.
Ist ganz cool, glaube ich.
Und im Grunde reichen dafür für diese Nachrichten auch oftmals eine halbe DIN A4-Seite auch vollkommen aus. Weil es ja, ja nur darum geht, irgendwie auch kurz was aufzuzeigen.
Kannst ja Schlagzeilen machen.
Ja, genau. Also meistens habe ich mal so ein bisschen versucht, das zu machen, wie so sowohl die kurzen als auch die etwas längeren Texte aus der Tagesschau beispielsweise. Also ich nehme jetzt keine Videos auf, ne, und mache das als Text, aber einfach so von der Länge und von der Art und vielleicht auch ein bisschen vom Stil. Einfach dieses nüchterne, trockene. Und was ich aber auch mache, sind Kommentare von entsprechenden Personen. Innerweltlich, also meistens halt auch irgendwie Journalisten, ne? Aber eben wie es eben auch in den Tagesthemen oder was auch immer da vorkommt, die das eben dann auslegen. Und ob sich die Spieler und damit auch die Helden dann diese Auslegung anschließen oder das ganz anders sehen oder eben was vollkommen anderes draus ziehen, ist dann ja Sache der Spieler.
Ja, wenn du jetzt natürlich als Spielleiter so richtig, richtig geil sein willst, kannst du natürlich auch tatsächlich so kleine Nachrichten aufnehmen, sei es als Audio oder als Video. Und wir hatten es ja auch schon mit der Musik, wenn du jetzt so Hintergrundmusik ein bisschen laufen lässt, dann kannst du ja auch als Spielleiter in deine Playlist einfach irgendwo dann so deine kleine Nachrichtensendung einbauen, die ja irgendwann plötzlich einfach auftaucht und wenn die Spieler zuhören, hören sie zu, wenn sie nicht zuhören, hören sie nicht zu. Mhm. Wenn sie gerade mit anderen Sachen beschäftigt sind oder was, dann kriegen sie es vielleicht nur halb mit. Kannst du, glaube ich, auch ganz viel Spaß mit haben.
Das ist fantastisch. Mhm. Das ist richtig fantastisch, ja.
Also das muss dann natürlich auch von der Welt her Sinn ergeben, aber wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie sowas wie Star Wars oder was, wo tatsächlich irgendwo einfach, keine Ahnung, Radio oder was auch immer da in der Welt existiert, rumsteht, das halt so Zeug abspielt, dann kann das ja einfach mal so irgendwo im Vorbeigehen dann Nachrichten geben. Ne?
Ja, finde ich richtig gut. Oder so ganz klischeehaft in der Auslage von einem Fernsehgeschäft, wo in den Schaufenstern sozusagen die Fernseher stehen und dann laufen da Nachrichten, ja.
Ja, und als Spielleiter spielst du einfach ganz ruhig weiter.
Ja, richtig. Ne? Finde ich richtig gut.
Ja, wenn sie zuhören wollen, hören sie zu. Und wenn sie weiterspielen wollen, spielen sie weiter. Wenn gerade ein Kampf ist, haben sie Pech gehabt.
Ja, genau.
Ja, ja. Finde ich gut. Ja, und das kannst du auch immer mal wieder machen und kannst ja auch im Zweifelsfall ein paar wichtige Nachrichten wiederholen. Aber dass da halt einfach auch hin und wieder so mal ein bisschen so kommt. Und wenn du es halt regelmäßig machst, dann ist auch wieder der Effekt, dass da ganz viel Zeug kommt, was vielleicht nicht wichtig ist. Aber dann ist die eine Information da drin.
Ne? Richtig.
Ja, das finde ich ganz cool. Kannst halt im Videospiel auch locker machen.
Auf jeden Fall. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass sich Nachrichten sozusagen weiterentwickeln. Also, dass aus Nachricht 1 am Ende ja auch dann Nachricht 2 und Nachricht 3 folgen kann. Je nachdem, was in der Welt passiert ist.
Klar.
Und selbst wenn man dann eben Nachricht 1 nicht so richtig wahrgenommen hat, wird einem vielleicht dann durch Nachricht 2 klar, was eigentlich war.
Genau. Aber das kannst du ja im Videospiel auch problemlos machen. Da kannst du es eigentlich noch besser machen, weil du das dann tatsächlich so, keine Ahnung, nehmen wir wieder Deus Ex, gehst da irgendwo durch die Stadt und dann steht da halt tatsächlich irgendwo ein Fernseher und dann kommt halt in dem Moment das Fernsehprogramm.
Ja.
Und du weißt nicht, ist das jetzt wichtig? Gibt mir das irgendwelche wichtigen Informationen? Na, kannst du wunderbar machen, also. Finde ich gut. Michael.
Das bin ich, ja.
Hast du mal ein gutes Beispiel, wo sowas passiert im Videospiel?
Wenn du mir 2 Minuten gibst, fällt mir vielleicht eins ein.
Gut, denk drüber nach. Aber finde ich eigentlich auch dann wieder so fürs Pen and Paper, gerade wenn du sowieso konstant so irgendwas Musikmäßiges laufen hast oder so.
Dann ist das wirklich eine coole Sache,
ja. Ne, ich meine, wenn du es jetzt dann wirklich so timingmäßig genau haben willst, dann musst du halt ein bisschen rum-DJen. Aber dann bist du ja eh die ganze Zeit am Musik hin und her wursteln und machen. Und dann ist auch niemand überrascht, wenn du jetzt plötzlich dann halt Gelaber spielst.
Richtig. Mhm. So ein bisschen drauf abzielen tun wir die ganze Zeit. Aber neben diesem Vermitteln von Hintergrundwissen ist ein ganz anderer wichtiger Punkt von so innerweltlichen Texten ja so ein Hinweis auf Geschehen, dem nachzugehen ist. Ne? Ob es jetzt der Aufhänger für ein Abenteuer ist oder einfach der Hinweis innerhalb eines Abenteuers.
Genau, klar. Einfach spielrelevantes Wissen vermitteln.
Genau.
Und dann ist aber wieder das Problem, wenn du ganz viel unnötiges Wissen im Spiel hast, wie machst du dem Spieler klar, das ist jetzt relevant?
Richtig. Am besten,
nicht, dass du
am besten
wie,
gar
wie Michael, ja. Ja, klar, aber dann musst du eben auch akzeptieren, dass es eventuell sehr frustig wird.
Genau.
Ne? So, wenn du jetzt als Spieler sagst, oh, ich habe auf diese ganzen Welthintergrundinformationen keinen Bock, ich will das eigentlich gar nicht, ich überspringe das alles und dann stehst du plötzlich da und weißt nicht, wie das Spiel weitergeht, weil du halt da nicht irgendwie die eine wichtige Info gelesen hast.
Ja, das stimmt.
Das ist riskant.
Das stimmt.
Ich meine, im Pen and Paper kannst du dann halt im Zweifelsfall deinen Spielern nochmal so einen kleinen Stups geben. Ja?
Richtig.
Habt ihr nicht vielleicht doch Infos oder so? Ne?
Richtig.
Guckt doch lieber nochmal nach. Aber im Videospiel wird es dann, glaube ich, schwierig. Außer du hast dann halt, keine Ahnung, die Nachricht, die dann eingebracht wird, lies mal Dokument XY.
Ne? Ja, das...
Oder, keine Ahnung.
Wie gesagt, da musst du schon, glaube ich, generell so ein bisschen drin sein, dass das halt so das ist, weswegen du das spielst. Nicht, ja. Aber wenn das so ein-, zweimal auftaucht, dann denkst du dir so, ja, jetzt habe ich das übersprungen und habe keine Ahnung, was zu tun ist, sondern so... Ne?
Ja, du kannst auch die klassische Navi halt einbauen, die du im Notfall fragen kannst, die dir immer den gleichen Tipp gibt, aber...
Ja. Na, ich wollte gerade sagen, so Metal Gear-mäßig, wenn du lang genug nicht weiterkommst, kriegst du halt so einen Anruf, der dir einen Tipp gibt oder so.
Ja. Ja.
Kann man schon machen. Also wenn man das ein bisschen clever einbaut, dann ist das schon okay. Aber wie gesagt, es ist riskant.
Mhm, kann ich auch verstehen, ja.
Also, wenn es dann heißt, Metal Gear Solid, Spieleverpackung, Rückseite, da ist der Hinweis. Was auch ganz brillant ist, ist fantastisch.
Ja, das aber, ist gut.
Ja. Ne? Muss man dann gut verkaufen, den Kram. Ja. Aber, ja klar, also wir so generell, Informationen für Fortschritt so verstecken ist ja gerade, wenn du im Bereich Adventure bist, normal.
Genau.
Ne?
Und das ist ja auch
Im Rollenspiel würde ich fast sagen, ist es weniger normal, weil du da mehr unnützes Wissen kriegst und dann eben aus besagtem Grunde wird dir das wichtige Wissen meist eher anders vermittelt. Mhm. Oder es steht dann in deinem Journal, ne? Oder irgendwas. Aber das wird ja dann doch eher getrennt, weil ja meistens wird es dir von irgendeiner Figur gesagt.
Richtig, also, wobei das schon wieder fast eine Folge darstellen könnte, ne?
Natürlich, aber ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo dir wirklich jetzt nicht nur so ein kleiner Hinweis, der es vielleicht ein bisschen leichter macht oder so, aber wo der wirklich quasi erklärt wird, wie es weitergeht, wirklich in so irgendwelchen Dokumenten versteckt ist. Fällt mir gerade Fällt mir gerade nichts ein. Michael, wo ist denn das so?
Nee, ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwo schon mal so gesehen habe. Also klar, wenn du jetzt irgendwie was Textbasiertes hast, wo du Textsachen finden musst, so, oder so irgendwie einen Point-and-Click oder so, wo du...
Ja, klar.
Ne, aber ja. Ich glaube, in so abseits davon weiß ich nicht.
Ja, ne, also Point-and-Click geht ja davon aus, dass du alle Gegenstände, die du findest, gründlich untersuchst.
Das und miteinander kombinierst, ja.
Genau. Ne, da ist das ja Sinn der Sache. Aber wir in Rollenspielen... Wie gesagt, da verlassen sich, glaube ich, eher darauf, dass Figuren dir sagen und dann kriegst du irgendwie den Marker auf der Karte, wo du hingehen sollst. Und,
also du hast irgendwie eine Questbeschreibung dann meinetwegen, aber da hast du ja praktisch alles so direkt, da weißt du, wo alles ist, da wo du nachgucken kannst und so und von da aus kannst du dann weitergehen.
Oder in der Questbeschreibung steht, ey, hier, da ist ein Buch, da steht drin, was du machen sollst. Da weißt du, okay, ich muss das Buch lesen. Aber da sind sie eigentlich meist sehr grobschlächtig unterwegs. So was diese spielrelevanten Inhalte angeht.
Ja, entweder kriegst du dann einen Marker, wo du hin musst, oder das heißt, hier gehe da in den einen Raum, da ist das irgendwo.
Genau. Ja, also, wie gesagt, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich verstehe, warum es so ist, denn wie gesagt, das ist ganz schön riskant, wenn du dann wirklich so 3-4 Mal im Spiel die wichtigen Hinweise in irgendwelchen Büchern versteckst.
Ja. Ja. Was mit innerweltlichen Texten auch noch oft vermittelt wird und
Pornografie.
Das ist auch ein interessantes Thema, können wir gleich noch zu kommen. aber ohne, dass es ausgeschrieben wird, ganz oft ist, du liest ein Buch und jetzt bist du in der Fähigkeit, was weiß ich, mit einem Schild etwas abzuwehren besser.
Ja, ja. Dass du quasi Anleitung für neue Fähigkeiten bekommst.
Genau.
Ja.
Ja. Vollkommen normal.
Glaube ich auch. Du findest
eine Schriftrolle und da hast du einen neuen Zauber.
Genau.
Ja.
Ich frage mich immer, ob das nicht ein bisschen langweilig und ausgelutscht ist oder ob das einfach praktisch ist. Wahrscheinlich irgendwie beides.
Ja, vor allem, das ist ja nicht mehr was du als Spieler liest.
Richtig.
Ne? Sondern das ist ja dann tatsächlich Wissen, das einfach deine Figur erlangt und dadurch krasser wird.
Innerhalb von 2 Millisekunden.
Innerhalb von 2 Millisekunden. Und das ist einerseits, ja, das ist ja so ein Fall von wenn man es realistisch machen würde, wäre es zu nervig.
Ja, also im Pen and Paper geht das relativ einfach. In einem Videospiel ist es schwierig. Ja.
In Nioh gibt es ein schönes Beispiel dafür, wie es im Videospiel besser gelöst ist. Und zwar, du bist auf einer Schiffsreise nach Japan und da heißt ja, in der Zeit hat er das halt gelesen und deswegen kann der das.
Ja. Ja. Ich meine, du könntest es aber natürlich so machen, keine Ahnung, du findest deine Schriftrolle. Du lernst einen Feuerzauber.
Und ja, nee, finde ich auch legitim, ja.
Und am Anfang kannst du aber auch machen, dass der halt nicht so stark ist.
Ja, du lernst halt oder Feuerzauber das, Rang 1 oder irgend so ein Schwachsinn.
Oder dass der vielleicht öfter nicht trifft. Mhm. Ne? Also da kannst du ja durch verschiedene Werte des Zaubers den schwächer machen und könntest du ja auch sagen, wenn du den oft benutzt, ne, gibt's ja verschiedene Spiele, die so Systeme haben, wo durch häufigeres Benutzen von bestimmten Fähigkeiten diese Fähigkeiten stärker werden.
Ja.
Und dass du den erstmal eine Weile benutzen musst, bis er dann besser wird. Ne? Und das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass du sagst, du lernst die Grundlagen und die Meisterschaft kommt dann erst später.
Sozusagen, also es wäre ein bisschen eine Krücke. Ja. Also es ist jetzt nicht perfekt gelöst, weil du ja auch für die Grundlagen erstmal Zeit aufwenden müsstest, ne? Aber es ist zumindest
aber ist ein Schritt näher dran.
Genau.
Wie gesagt, wenn du es halt realistisch machen willst, dann wird es halt zumindest im Videospiel wieder sehr lästig.
Fürchte ich auch.
Ne, also ich meine, im Pen and Paper ist vielleicht auch ein bisschen einfach, weil du einfach die Proben schwerer machen kannst oder so.
Ja.
Oder du machst oder du baust einfach eine gewisse Trainingszeit ein.
Genau, du musst brauchst auch einfach Zeit, um dieses Buch zu lesen.
Genau. Genau, oder dass du einfach deinem Spieler sagst, hey, du hast jetzt dieses Ding, diese Anleitung für den Zauber, du musst jetzt aber, keine Ahnung, 30 Trainingseinheiten investieren, wo du jedes Mal eine erfolgreiche Probe haben musst und dann kannst du das. Und du kannst jeden Tag eine Trainingseinheit machen oder so.
Richtig.
Ne, während die anderen Figuren einkaufen gehen, sagst du, hey, ich bleib zu Hause, ich trainiere meinen Feuerzauber und fackel das Haus ab.
Richtig. Kurzer so. Exkurs, wir hatten das tatsächlich mal gemacht für eine Zeit. Mhm. Da ging es vor allem darum, dass die Helden eine kleine Insel verwalten. Und für diese Zeiten auf der Insel, wo sie im Grunde tun konnten, was sie wollten, und dementsprechend halt auch Freizeit hatten, wo sie was auch immer machen konnten, ne? Und da gehörte dann eben auch für ein tägliches, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, Wurfspeertraining dazu und ich weiß nicht was, haben wir das so gelöst, dass die Fähigkeiten nicht normal zu bezahlen waren, über Abenteuerpunkte, das war DSA, sondern einfach mit der Zeit besser wurden und wir dann eben aufgeschrieben haben, wie oft hat er was und was trainiert und nach einer Zeit durfte er eben dann kostenlos steigern.
Ja.
Es war tatsächlich eigentlich ein ganz nettes System.
Ja, also kann man das halt auf jeden Fall machen. Ist halt im Videospiel ein bisschen umständlicher, ein bisschen nerviger, denn gerade wenn das halt eher, sagen wir, actionorientiert hast, wie Dark Souls, oder Nioh, dann ist das schon ein bisschen nervig, wenn du da erst lange irgendwie üben und trainieren musst und Kram. Vielleicht über diese Krücke, dass du am Anfang den ein bisschen schlechter kriegst und dann kannst du halt den Zauber leveln quasi. Ne?
Ja.
Da funktioniert das, glaube ich, dann besser, aber so mit, hey, ich muss jetzt hier meine Spielzeit investieren, um das zu trainieren, ist schon so. Naja. Ein bisschen, also könntest du halt natürlich machen, wenn du ein Spiel hast, was so mit tatsächlich Tageszeiten und so weiter funktioniert.
Mhm.
Dass du sowieso jeden Tag limitiert hast, wie viel du tun kannst. Man kann halt sagen, hey, ich gehe jetzt hier irgendwas trainieren und mache dann so lange ein Minispiel, wie es in Shenmue 3 oder so war. Na, dann konntest du halt, keine Ahnung, irgendwelche bestimmten Charaktereigenschaften trainieren und das hat dann halt einen gewissen Teil des Tages verbraucht und dementsprechend deine Spielzeit in-game Spielzeit verlängert.
Mhm.
Wobei es da ja dann auch Konsequenzen gibt, wenn du zu lange brauchst für das Spiel. Na, und das kann man natürlich machen, ist dann aber für viele Spieler eher nervig und anstrengend. Aber du hattest gerade noch indirekt was anderes angerissen, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte. Nämlich haben viele Pen-and-Paper-Systeme einen ganz, ganz großen Vorteil. Und zwar gibt es da schon seit ewigen Zeiten Leute, die Kram darüber schreiben.
Ja.
Na, wenn du sagst, du hast DSA, du hast so viel Information über die Welt, die du als Spielleiter einfach reinschmeißen kannst.
Richtig, du musst nicht alles selber machen, ne?
Ja, du kannst jetzt sagen, keine Ahnung, die Spieler haben ein gewisses Monster zu töten, wollen darüber recherchieren, da finden sie ein Buch und sagst du, hier ist Handbuchseite, sowieso liest das.
Ja.
Ne? Hast du ganz viel Arbeit gespart.
Ist richtig.
Einfach weil die Welt schon so gut ausgearbeitet ist.
Mhm.
Ne?
Wobei du das mit dem Handbuch natürlich auch relativ einfach ins Videospiel integrieren kannst, ne?
Ja, aber da muss das halt für jedes Spiel neu geschrieben werden, alles.
Das stimmt.
Ja, wenn also es sei denn, du machst jetzt das DSA-Spiel, ne? Also
klar, richtig, ja. Wenn du irgendeine alte Welt, eine bereits existierende Welt benutzt, ja.
Ja,
aber dann fast eine ewige Reihe. Es gibt ja ein paar Reihen, die haben 15 Spiele.
Ja, klar.
Ja, oder bei irgendwelchen Rollenspielen, die basieren ja dann meistens auf irgendwelchen bereits existierenden Welten.
Ja,
also
genau. Ja, da kannst du sowas reinstreuen, aber wenn du jetzt ein originales Rollenspiel schreiben willst, dann ist das natürlich schon schwieriger.
Ja.
Ne? Dann hast du das halt alles selbst zu schreiben. Ich meine,
Videospielproduktion
ist normalerweise ein bisschen einfacher, als jetzt Spielleiter bei einem Pen and Paper zu sein, weil du einfach mehr Leute hast, die da irgendwie mitarbeiten können. Und da hast du wahrscheinlich auch dedizierte Menschen, die nur so Kram schreiben. Aber es muss halt alles von Null kommen und wir bei DSA oder D&D hast du es wahrscheinlich auch, hast du schon so viel Informationen über die Welt, die es da irgendwie gibt. Wenn du halt ein offeneres Spielsystem hast, was jetzt nicht auf eine Welt zugemünzt ist, dann hast du natürlich dasselbe Problem.
Ja. So. Oder eben einfach ein kleineres System, was jo. Wenig Spieler hat.
Jo. Na, aber da kann man ja auch so also mit der Community quasi sich zusammentun.
Richtig.
Na, kann man ja auch so machen, dass da sich Leute austauschen. Das ist ja kein Thema. Na, irgendwelche Foren und sagst da, hier, ich habe keine Ahnung, ich habe was über Rasse XY geschrieben. Könnt ihr benutzen, wenn ihr Bock habt.
Ja.
Und dann kannst du dich ja wunderbar austauschen. Also wenn du so Informationen über die Welt hast, da geht ja alles. Ne? Und hier bei einem Videospiel ist das halt dann schon ein bisschen schwieriger, weil das interessiert das Spiel halt nicht, was du da für Informationen drumherum bastelst. Ne? Kannst du halt nicht unbedingt einbauen. Da sind wir dann bei irgendwelchen Mods oder so.
Ja, genau. Oder dann nächster Teil, ne?
Ja, dann müssen ja aber auch die Leute, die das Spiel machen, Bock haben, deine Informationen zu benutzen.
Klar.
Ne, wie gesagt, so, da kannst du als Spieler jetzt nicht sagen, ich finde diese, was da diese Leute geschrieben haben, finde ich super, ich möchte das gerne im Spiel haben. Oh, ja, ne. Da sagt der Entwickler, ich finde es aber blöd.
Ja, richtig, ne? Hast halt Pech, ja.
Ja, ja. Ne, so als Spieler kannst du halt sagen, jo, ich finde das gut, ich pack das rein, fertig.
Ja.
Oder deine Spieler sagen, hey, wir möchten gerne diese Elemente drin haben, ist ja egal. Kannst dich ja drauf einigen in deiner Gruppe.
Richtig, und zwar relativ problemlos, ja.
Genau. Und beim Videospiel hast du ja immer die Instanz des, ja, der Firma, die das Spiel macht.
Ja. Richtig.
Ja.
Ich hätte jetzt noch ein letztes Thema. Ich weiß nicht, ob ihr noch mehr habt oder jetzt noch was hinzuzufügen habt zu dem von eben.
Nein.
Nämlich eine Schwäche dieser innerweltlichen Texte. Die,
man muss sie lesen.
Ja, das hatten wir ja im Grunde schon. Das ist auch eine Schwäche, aber eher eine andere. Und ich weiß nicht so ganz, wie die zu beheben ist. Nämlich, dass diese ganzen Texte eigentlich immer nur Ausschnitte sind, obwohl sie viel umfänglicher sein müssten. Ja. Wir hatten ja vorhin das Beispiel vom Theater. Am Ende gibst du den Helden eine Seite. Es geht um eine Information, die sie aus dem Tagebuch filtern, dann gibst du ihnen 1 bis 3 Beiträge oder wie nennt man das im Tagebuch? Einträge, anstatt das Tagebuch, wo der Kerl aber schon, ich weiß nicht, ein Jahr lang dran geschrieben hat. Aber natürlich macht es viel zu viel Arbeit, das vorzubereiten, ob jetzt im Videospiel oder im Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und obendrein
es gibt viel Informationen, die du
gar nicht brauchst.
Ja. Ne, also wenn du sagst, hey, ich habe hier dieses Tagebuch von einem Jahr, und die meisten Tagebücher sind ja viel länger, dann gibst du deinen Spielern schon eine enorme Aufgabe, das zu lesen.
Exakt. Mhm.
Ne, das ist ja absurd, das macht ja niemand.
Richtig.
Genauso wie es halt niemand schreibt.
Ja, ganz genau, richtig. Ja. Es ist halt für beide im Grunde unnötige Arbeit.
Richtig, also da könnte man es halt wieder so machen, wie ich gerade meinte mit dem Community-Ding, dass sich da irgendwelche Leute hinsetzen und über keine Ahnung wie lange dieses Tagebuch schreiben, damit andere in ihren Kampagnen benutzen können.
Ja.
So, cool, kann man machen, ist ein bisschen gestört, aber kann man machen. Aber dann hast du halt deine Spieler und gibst denen, keine Ahnung, 100 Seiten und sie denken, bist du doof?
Richtig. Und andererseits ist das aber ein bisschen schade, denn es schafft so eine Unlogik, finde ich halt immer.
Ja.
Wieso bekomme ich jetzt 3 Einträge aus dem Tagebuch? Und zwar vom 31.07., vom 12.09. und vom 30.12., was dazwischen passiert.
Hat ja nichts geschrieben.
Das ist halt das, was wir in jeder dieser Folgen haben, dieser Bruch zwischen was ist realistisch und was ist im Spiel praktisch.
Ja.
Ne, was ist praktikabel? Ja. Oder wo wird es so realistisch, dass es einfach nur noch dumm ist?
Ja. Es ist tatsächlich sowas, ich hätte es gerne und ich wüsste nicht, wie ich es lösen soll.
Ja, ich meine, wenn du das jetzt in einem Spiel, ich würde mal sagen, das wäre cooler in einem Videospiel. Ne? Überlege mal in einem Videospiel, ich meine, sowas wie die Yakuza-Reihe macht es in einem bestimmten Punkt tatsächlich so, wie ich das gerne hätte, nämlich, dass du da vollständige Videospiele an den Spielautomaten spielen kannst.
Das ist geil, ja.
Ja, weil es die halt einfach schon vorher gab und man sagen kann, hey, wir bauen die da jetzt einfach ein.
Ja.
So, die müssen nicht extra produziert werden. Und da kann man das halt super machen und das wäre halt auch geil, wenn ich jetzt wie in Persona 5 ins Kino gehe und ich mir da tatsächlich einen Film angucken könnte.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber pack da halt mal noch, keine Ahnung, ein paar Filme rein. Ne, ich meine, wenn die, keine Ahnung, 5 Minuten gehen, okay, ist machbar. Aber es müssen ja auch, muss ja auch eine gewisse Menge sein, weil du ja in dem Spiel doch diverse Male ins Kino gehen kannst. Und das spielt ja auch über einen Zeitraum von einem Jahr. Da muss ja auch hin und wieder mal ein neues Programm kommen. Mhm. Und da bist du halt ganz schnell in ganz absurden Dimensionen. Aber gerade in einem Videospiel würdest du halt so viel einfach Umfang dazu packen, dass du da sehr, sehr viel Spaß mit haben kannst. Aber dann ist wieder die Frage, wen interessiert das?
Das stimmt. Ich finde,
oder machst du die Arbeit für nichts?
Das stimmt. Ich finde allerdings, Red Dead Redemption 2 hat das sehr gut gelöst. Ja. Das spielt ja, oh Gott, ich glaube Ende des 19. Jahrhunderts, ne, oder Anfang des 20. Ja. Gerade so um die Jahrhundertwende. Und was es damals an Filmen gibt, war sehr kurz. Und dementsprechend gibt es halt auch Kinos und Filme, die da gezeigt werden, die gehen nur 5 Minuten. Aber das ist ja, klar, in dem Fall eben sehr logisch. Und das finde ich ziemlich gut gemacht. Oder auch so eine, ja, klar, ich glaube, da gab es auch mal so eine Aufführung, so eine Varieté-Aufführung. Und auch das war wirklich gut gemacht, auch zeitlich passte das. Ich fand das wirklich schlau.
Ja, ich fände das auch gut, wenn du jetzt, keine Ahnung, Kurzversionen davon hast. Ne, wenn du jetzt sagst, hey, deine Figur geht ins Kino, guckt sich den generischen Yakuza-Film an, dann kannst du ja auch so eine 5-Minuten-Fassung davon machen, wo die wichtigsten Handlungspunkte einmal kurz angerissen werden. Du kriegst überall eine kurze Szene oder so. Das reicht ja auch schon hin. Es schafft aber schon ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Spielwelt. Und ich sehe hier gerade in den Nachrichten, dass Hideki Kamiya Platinum Games verlässt.
Okay. Meinst du, der hat auch Texte geschrieben?
Bestimmt, nee, ich wollte es nur gerade sagen, weil ich sehe und vielleicht interessiert es jemanden, armer Mensch.
Im Pen and Paper ist es aber deutlich schwieriger zu lösen.
Was mit Hideki Kamiya?
Der ist mir ziemlich egal, aber das Problem der kurzen Szenen.
Vielleicht sollte man ihn einbauen in Pen and Paper.
wie ich es vorhin gesagt habe, mit so Nachrichten oder so kannst du das ja locker machen.
Richtig.
Ja.
Selbst als kleines Video. Aber klar, wenn es dann so in Richtung Film geht, mach mal schnell einen kleinen Film, das ist schon
richtig.
Ja, da muss man schon relativ viel Arbeit reinstecken. Ne?
Richtig.
Das ist dann eher so. Ja.
Im Großen kann man das
ein paar aber. Geräusche hört man normalerweise dann, weil das einfach zu machen ist.
Wobei das im Großen natürlich sehr cool zu lösen ist, wenn man sagt, die Heldengruppe ist im Kino und schaut den Film und der kam in Wirklichkeit halt 10 Jahre vorher raus. Dann kann man sich theoretisch mal einfach einen Videoabend machen.
Natürlich, das kannst du machen. Ja, wenn du jetzt so ein realistisches Gegenwartssetting hast oder auch ein bisschen Zukunft, dann kannst du auch einfach sagen, hey, die gucken sich jetzt kollektiv einen realen Film an.
Genau.
Klar. Das geht auf jeden Fall. Ich meine, du kannst es halt auch so machen, wenn du dein Theaterstück hast, dass du sagst, hey, wir spielen das jetzt aus.
Ne?
Wenn die Gruppe am Theater teilnimmt.
Ja. Richtig, kann man machen, genau. So. Oder man sagt sogar, dafür müssen dann die Spieler stimmen, ne? Wir gehen ins Theater.
Klar, kannst du auch machen.
Und gucken dann, was auch immer, den Kaufmann von Venedig.
Ja. Kannst du auch machen, klar.
Mhm.
Das ist dann vielleicht ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen teurer. Man muss ja die Karten kaufen.
Wie gesagt, aber, das kommt ein bisschen auf die Gruppe halt an, ne?
Ist auch die Frage, was da gerade verfügbar ist. Oder aber, du guckst dir ein Theaterstück auf YouTube an.
Richtig.
Ja. Kannst du halt auch machen. Wenn du jetzt sagst, die Gruppe ist im Theater, dann stellst du einen Laptop hin, lässt da auf YouTube das Theaterstück laufen und nebenbei kann deine Gruppe weiterspielen.
Ganz genau. Und irgendwie sich unterhalten oder was auch immer. Und
oder
Loge keine Ahnung. Kommt dann immer das Gepöbel, sei doch mal leiser, genau.
Ja, oder du machst so das klassische Ding, irgendwer von den Schauspielern wird bedroht und du musst nebenbei den Mörder suchen. Da kannst du einfach das sagen, hey, hier läuft jetzt real das Theaterstück, das geht, keine Ahnung, eine Stunde oder so. Und wenn das vorbei ist, dann habt ihr versagt.
Das ist auch eine gute Sache, ja, muss ich auch sagen.
Hast du gleich den Countdown.
Richtig. Ne? Mhm.
Und kann man alles machen. Also wenn du halt so Sachen einbauen kannst und möchtest, wenn es irgendwie von der Welt her Sinn ergibt. Ich meine, du kannst natürlich auch sagen, hey, ist jetzt eine Fantasy-Welt und das Stück, was wir gucken, ist ja ein bisschen was Moderneres oder halt eine moderne Aufführung davon logischerweise. Dann muss das ja auch nicht hundertprozentig passen. Das ist ja auch egal. Ne?
Richtig.
Aber kannst du sicher schöne Sachen mitmachen. Ja. Aber da kannst du es dann natürlich auch machen, wenn du jetzt sagst, du hast ein realistisches Setting und du möchtest Hinweise in Büchern verstecken, dann kannst du auch deinem Spieler den Kaufmann von Venedig geben und sagen, ja, lies mal.
Ja, richtig.
Da ist ein Hinweis drin. Mhm. Kannst dich ja auch auf reale Literatur beziehen.
Was am Ende auch eine ziemlich coole Sache ist, klar. Auf der anderen Seite haben wir natürlich wieder das Thema Arbeit auf Seiten der Spieler, ne?
Ja, klar. Ja gut, ich meine, kann ja auch eine Kurzgeschichte sein oder ein 50-Seiten-Buch oder sowas.
Richtig, und gerade mit der Kurzgeschichte, wenn das 5 Seiten hat, das ist ja überhaupt kein Problem. Ja. Dann machst du das, wie wir das am Anfang der Folge hatten, dass wir das einfach, dass man das einfach mitgibt.
Ja.
Bis nächste Woche, bis zum nächsten Termin, lies mal und mal gucken, ob ihr drauf kommt.
Genau, dann musst du es ein bisschen so timen, dass er das vielleicht erst so findet, wenn die Spielrunde jetzt so grob vorbei ist oder dass er erst Zeit zum Lesen hat, wenn die Spielrunde vorbei ist. Und dann sagst du so, hier, dann nimmst du das jetzt mit nach Hause, liest mal die 20, 30, 50 Seiten, das kann man einem, glaube ich, zumuten und da ist ein Hinweis drin.
Ja.
Da musst du es als Spielleiter natürlich gelesen haben. Und musst halt irgendwie deine Geschichte entsprechend geschrieben haben, dass es irgendwie auch tatsächlich passt.
Klar, logisch, ja.
Ne? So. Ne? Dass du dann, keine Ahnung, sagst, die Hauptfigur erlebt da irgendwie was, was vielleicht mit eurer Geschichte was zu tun haben könnte. Und findet man eine Lösung. Kann man machen.
Ja.
Ne? Ja, ist natürlich dann im Videospiel wieder schwieriger, weil du dann gegebenenfalls Lizenzen kaufen musst, wenn es jetzt nicht so uralte Dinger sind, die sowieso für jeden frei verfügbar sind. Wobei du dann halt auch wieder den Bruch hast zwischen der Fantasy-Welt und der realen Welt. Das kannst du gleich in einem Pen and Paper irgendwie angenehmer verkaufen. Weil
ja, das kommt ja ein bisschen auf die Welt einfach an, ne?
Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn du da sitzt und dir sowieso mehr vorstellen musst, dann ist das besser zu integrieren, als wenn du ein Videospiel hast, was dir eine komplett neue Welt irgendwie zeigt und dann hast du da plötzlich irgendwas, was eigentlich real existiert. Finde ich schwieriger.
Ja, wobei du ja durchaus Videospiele einfach in die irdische Vergangenheit oder Zukunft setzen kannst.
Klar.
Und dann ist das ja, in dem oder Fall, sollte es kein Problem
in
sein.
In dem Fall geht's, ja. Klar, in dem Fall geht's, aber wenn du jetzt so die klassische Fantasy-Welt hast und dann sind da plötzlich Grimms Märchen.
Ja, richtig.
Irgendwie,
bisschen seltsam, wenn das nicht irgendwie tatsächlich auf irgendeine Anweise verbunden ist. Ja.
Ne, wenn du mir das jetzt im Pen and Paper so vorlegst, so hey, du hast hier ein Märchen gefunden, gibst mir eins von Grimms Märchen, weil das irgendwie thematisch gerade passt, dann denke ich mir, okay, das ist offensichtlich, dass sich der Spielleiter ein bisschen Arbeit spart und mir was gut Geschriebenes gibt, anstatt selbst irgendeinen Blödsinn sich auszudenken.
Richtig, was vollkommen legitim ist.
Passt schon.
Ja.
Natürlich. Aber da finde ich den Bruch nicht so krass.
Ja, verstehe ich.
No.
Insbesondere, weil man eben fürs Pen and Paper kein Geld ausgibt. Also tut man schon, aber ne, man hat eher ein anderes Gefühl dabei.
Ja, du bist halt generell mehr damit beschäftigt, dir Dinge vorzustellen.
Ja.
Und insofern finde ich das da auch ein bisschen verträglicher, dass du dir da auch mehr vorstellen musst. Ne? Das generell, also ich meine, du hast halt generell die Situation, dass du mit ein paar Leuten an einem Tisch sitzt und dir irgendwie einredest, du wärst in irgendeiner Fantasy-Welt mit Drachen kämpfen.
Mhm. So.
Im Videospiel sehe ich das.
Richtig.
Vor mir. Es passiert vor meinen Augen. Ne? Und insofern, ist dann ein bisschen anderer. anderes Verhältnis zwischen Wahrnehmung und Spiel. Würde ich sagen. Aber ja, kann man Spaß mit haben.
Das Michael, ich
hast
auch.
Du auch Spaß?
Ich habe nie Spaß, nein. Doch, mit euch habe ich Spaß, wenn ich mit euch rede.
Sehr gut.
Ach so.
Ja, also von meiner Seite wäre es das tatsächlich. Ich habe nichts mehr auf meiner Liste hier. Ja, ich
habe nichts mehr sonst.
Ja, dann sind wir, glaube ich, durch.
Ich hoffe, ihr konntet was lernen.
Meine Freude. Ich lerne immer.
Ach so, wir beide oder die Hörer?
Ja.
Ach so, ja, stimmt, gut.
Hast du auch gelernt?
Immer. Ja, tatsächlich. Und,
ach so, Norman.
Was ich ja auch ganz schön finde immer, ist, dass man sich parallel noch mal mehr Gedanken macht, wenn man redet, weil man eben auf andere Themen einfacher stößt oder gebracht wird.
Es mit mehreren Leuten darüber zu reden, ja, dann noch mal auf andere Ansätze und so.
Genau.
Ja, dann haben wir dich jetzt hoffentlich zu einem besseren Spielleiter gemacht.
Das hoffe ich auch.
Und ja, dann würde ich aber einfach sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau.
Zumindest zwei von uns sind jetzt, müssen wir auch mal ein bisschen ankündigen, sind jetzt auf Blue Sky.
Ja.
Und Norman ist gleich auf Mastodon.
Genau.
Wo ich theoretisch bin, aber ist halt eher theoretisch.
Ich bin im Moment auch theoretisch auf Blue Sky, ich weiß noch nicht so ganz.
Ja, aber findet dich zumindest schon.
Ja.
Ich habe immerhin schon einen, wie nennt man das denn? Kein Tweet, sondern einen Elefanten.
Ein Tröd.
Ein Mammut geschickt.
Ein Tröd.
Ja.
Aber ja. Ja.
Ja. Genau, aber ja, also ich bin zumindest auf Blue Sky schon relativ aktiv. Also wer da mit mir in Kontakt treten will, weil er dem Twitter oder dem X entflohen ist, kommt gerne rum oder kommt auf unseren Discord-Server oder gibt es einfach Geld. Ist genauso gut wie nur zu reden. Ja. Und ja, einfach mal wieder hier so ein bisschen reinwerfen. Was ich hier auch nochmal reinwerfen kann, ich neulich in einer anderen Folge schon mal erzählt, aber vielleicht kommt diese hier kommt zuerst raus. Mhm. Insofern, sei noch kurz erwähnt, ich war neulich in einem anderen Podcast zu Gast, der heißt Ungeheuerlich Schön, wo ich über ein Schöne und das Biest-Manga sprach. Von Kaori Yuki, ich habe gerade den Titel vergessen. Irgendwas, ja, ihr findet das, wenn ihr da guckt.
Mhm.
Hört es war großer Spaß. Ja. Habt ihr noch letzte Worte?
Schön. Wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr mich demnächst nochmal hören.
Ah!
Ja, stimmt.
Und das war's von mir.
Ja. Ihr hört uns bald hier in dieser Zusammensetzung nochmal.
Ganz genau.
Sehr gut.
Richtig.
Ich hoffe auch dann öfter mal wieder, aber das ist ja immer eine Frage des Timings.
Ja, das ist so ein bisschen, hat auch mit der Zeitverschiebung zu tun.
Ja, es ist nicht einfach, aber wir kriegen es irgendwie hin, zumindest alles halbes Jahr ein, zwei Folgen aufzunehmen.
Richtig.
Also ja auch bald Weihnachten, Norman. Du kommst bestimmt zu Weihnachten noch mal ein bisschen wieder.
Ja, mal gucken, wenn ich die Zeit finde und eine schöne Idee habe.
Ja, wir machen irgendeinen Weihnachtsquatsch und da bist du irgendwie, und wenn es nur 5 Minuten ist, bist du da drin.
Sehr gut.
Haben wir jetzt beschlossen.
Habe ich ja letztes Mal auch gemacht.
Ja, aber falls auch vielleicht die Menschen, die uns zuhören, irgendwas haben, was sie gern von uns zu Weihnachten hätten, also in Episodenform, gerne einfach mal verkünden, das hilft uns, denn wir müssen uns immer irgendeinen Kram ausdenken, um euch zu unterhalten. Und wir sind nicht gut da drin.
Richtig. Also, aber wenn ihr was von Filmen haben wollt, dann bin ich der Falsche für.
Ja, das mache ich dann schon. Das ist okay. Ihr könnt mir auch gerne sagen, was ein gutes Double-Feature mit dem Film Piranha ist.
Gut. Wie auch immer, das hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun. Und ich glaube, wir sollten uns langsam verabschieden.
Aber man nennt es ja Hausmeistereien, die müssen ja auch gerne mal sein.
Ja, das stimmt schon.
Wenn man schon mal dran denkt.
Ich hab's lieber vorweg, aber ist auch egal.
Ja, ich habe aber erst zum Ende hin dran gedacht.
Zugegeben.
Gut, jetzt weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, macht's gut.